Die Verkündigung heute haben wir aus dem 1. Petrusbrief, dem 2. Kapitel, die Verse 21 bis 25. 1. Petrus 2, 21 bis 25. Und zur Schriftlesung würde ich euch gerne bitten, nochmal aufzustehen. Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußtapfen nachfolgt, der keine Sünde getan hat, noch ist Trug in seinem Mund gefunden worden, der geschmäht, nicht widerschmähte, leidend, nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Denn ihr gingt in der Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Hab Dank, lieber Herr Jesus, dass du uns dieses Wort heute schenkst. Und wir wollen dich sehr herzlich bitten, gib uns ein waches Herz, einen wachen Sinn und einen aufnahmebereiten Geist, auch dieses Wort anzunehmen und aufzunehmen und es zu verarbeiten. Segne zum Hören und segne zum Reden. Und gib, dass dein Heiliger Geist gute Frucht in unseren Herzen bewirken kann. Danke für dieses Wort. Wir geben dir alle Ehre, Lobpreis und Dank. Amen. Wir nehmen Platz. Ich habe diesen Text überschrieben. Jesus Christus, wunderbares Vorbild, treuer Zeuge, gehorsamer Gottessohn. Und wer ganz genau aufgepasst hat in der vorigen Predigt und heute, der weiß, dass wir den 21. Vers voriges Mal schon behandelt haben. Und da ging es zum Schluss darum, Jesus Christus, unser herrliches Vorbild, durch Leiden zur höchsten Krönung. Wie das Haupt, so der Leib, die Gemeinde. Durch Leidensbereitschaft und Leiden zur Herrlichkeit. Gottes Wort erfordert von uns auch Mut, es anzunehmen und uns von Gottes Wort auch mal in Frage stellen zu lassen. Sind wir uns wirklich darüber im Klaren, dass es keine Abkürzung gibt, dass der Glaubensweg manchmal schmal und steinig ist, dass die Seele manchmal nicht nur unter der Ablehnung unserer Mitmenschen, sondern auch der halbherzigen Christenheit leidet, von denen wir dachten, sie seien Brüder und Schwestern. Die Ablehnung der Welt uns gegenüber ist nichts Absonderliches. Aber die Ablehnung und Verachtung von irgendwie Gläubigen schmerzt bis ins tiefste Herz und erschüttert die Seele und den Glauben mit allem, was er uns bedeutet. Wie schmerzlich ist es, wenn alle gewachsenen Wurzeln und Beziehungen gekappt werden müssen. Weil gottlose Liberalität, sexuelle Unmoral, Verachtung der Bibel und weltlicher Sinn auch unseren Gemeindebund und viele Baptistengemeinden erschüttert. Aber nicht nur wir, auch viele andere Gemeinden und Gemeinschaften in Deutschland, in Europa und in der ganzen Welt sind auf dem Weg nach Babylon. Mietlinge auf den Kanzeln, Verführer in den Gemeinden sorgen für ein abgefallenes und kraftloses Christentum, verweltlicht und manchmal nur noch mit einem frommen Anstrich. Paulus spricht in seiner Abschiedsrede zu den Ephesern, zu den Ältesten der Gemeinde Ephesus, von grausamen Wölfen und von Brüdern, die verkehrte Dinge reden. Apostelgeschichte 20, Vers 29. Ihr lieben Geschwister, grausame Wölfe in einer Schafherde sind eine Katastrophe. Und Brüder aus dem eigenen Gemeindekreis, die verkehrte Dinge reden, sind auch ganz, ganz schlimm. Aber auch das ist Leid, was Gott seinen Kindern zumutet. Weil Petrus das Leiden um Gottes Willen zur Gnade rechnet, kann er auch sagen, dass Gott seine Knechte dazu berufen hat, sich zu bewähren. Auch die schweren Erfahrungen, die sich an den echten Christenstand heften, dürfen sie nicht enttäuschen. Keine Verheißung wird durch sie gebrochen und keine Hoffnung vernichtet. Vielmehr ist es die Aufgabe, Gott auch durch Leiden zu preisen, in der gottgetreuen Bewährung zu bestehen. Petrus hat uns damit die Regel vorgezeichnet, der auch wir gehorchen dürfen, und uns den Weg gezeigt, der auch für uns der rechte Weg im Glauben ist. Und nun macht Petrus die Spur Jesu deutlich, die uns die Richtung zeigt, in der wir uns in unserem Glaubensleben zu bewegen haben. Vers 22. Christus, der keine Sünde getan hat, noch ist Trug in seinem Mund gefunden worden. Jesus Christus war vollkommen von der Ursünde frei. Das hat er am Kreuz bewiesen, wo er alle Selbstständigkeit aufgab und dem Vater vollkommen gehorsam war bis zum Tod. Er gab seine Gottgleichheit auf und schüttete seine Seele in den Tod aus. Er tat damit das genaue Gegenteil von dem, was Adam und Eva durch die Verführung Satans taten, nämlich ungehorsam sein und sein wollen wie Gott, Gutes und Böses zu unterscheiden. Und mit dem, was Christus tat, vollkommen gehorsam und sich ganz dem Vater überlassen, damit war die Sünde von Adam und Eva und der Menschheit unwirksam. Unwirksam gemacht und die Schöpfung davon befreit. In Jesu Mund war auch nie Arglist, Unwahrheit, Halbwahrheit, Schmeichelei oder dergleichen. Musste denn Jesus die Pharisäer und Schriftgelehrten Schlangenbrut und Otterngezücht nennen und sie vor dem Volk als Mörderkinder, Heuchler und Satanskinder bezeichnen? Konnte der Herr Jesus keine gelinderen Worte finden? Musste er so überaus hart und deutlich reden? Er, der die Liebe in Person war? Nun, ich denke, uns stehen solche Worte nicht zu. Auch nicht in Bezug auf die ärgsten und schlimmsten Sünder. Christus ganz allein ist Schöpfer, Herr und Richter dieser Welt. Christus ganz allein. Aber auch wir als seine Nachfolger könnten manchmal eine Spur deutlicher sagen, was Gottes Wort mit Sünde, mit Buße und mit Umkehr meint. Wir könnten damit etwas deutlicher sein und es den Menschen auch klarer vorleben. Da haben wir ganz sicher noch manchen Nachholbedarf. Das müssen wir uns ehrlicherweise auch eingestehen. Und dann geht es weiter im Vers 23. Der geschmäht, nicht widerschmähte, leidend, nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Der Herr Jesus erlaubte es dem Leiden nicht, dass es ihn von Gott trennte. Er verließ nie seinen erhabenen Stand und begab sich nie in die Niederungen von Schimpf und Hass. Und wollen wir seine Nachfolger sein, so haben auch wir uns von aller Rachsucht zu hüten. Nicht Böses mit Bösem zu vergelten und auch nicht selbst uns das Gericht über andere anmaßen. Das ist nicht leicht, wenn in der Gesellschaft, auf der Arbeit, im Straßenverkehr die Ellbogen ausgefahren werden. Wenn das Faustrecht und das Recht des Stärkeren regiert und Egoismus und Lieblosigkeit uns schmerzlich berührt. Böse Worte ins Gesicht oder hinter dem Rücken. Die Wirkung ist immer Vergiftung der Atmosphäre und der Herzen. Jesus aber hat all diesen Normalreaktionen des Menschen eine ganz neue Haltung gegenübergestellt. Das bestaunt der Christ. Und doch sind wir empört, wenn wir im Alltag ungerechterweise beschimpft werden. Christus übergab allen Schmerz an seinen Vater und behielt es nicht in seinem Herzen. Das entlastet und befreit. Das ist aktive, sieghafte Reaktion. Sie ist nur dem möglich, der wirklich mit Gott rechnet. Dem, der glaubt, dass Gott immer Herr der Situation ist und bleibt und dass er zu seiner Zeit eingreift und gerecht richtet. So wie bei Josef im Gefängnis kann der Herr die Notlage auch wunderbar ändern. Tut er es aber nicht gleich, dann geschieht es spätestens in der vollendeten Herrlichkeit. Und deshalb sagt uns Paulus auch in Römer 8, im Vers 18, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die uns geoffenbart worden ist. Welcher Beweis von der Kraft des Evangeliums und von der Realität göttlicher Erwählung. Wenn wir dem Herrn ähnlich Unrecht aushalten und nicht auf Genugtuung sinnen und so lernen, seinen Fußtapfen nachzufolgen. Vers 24 geht es dann weiter. Welcher selbst unsere Sünden an seinem Leib auf dem Holz getragen hat, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr heil geworden seid. Auf dem Holz meint am Kreuz. Wer an das Holz gehängt wurde, war damit von der Menschheit ausgestoßen, in Israel sogar auch von Gott verflucht. Und deshalb heißt es in 5. Mose 21, Vers 23, denn ein Aufgehängter ist ein Fluch Gottes. Der Herr Jesus Christus wurde am Karfreitag um die dritte Stunde gekreuzigt, also gegen 9 Uhr früh. Um die sechste Stunde, so gegen 12 Uhr, kam eine Dunkelheit über das ganze Land. Und um die neunte Stunde, gegen 15 Uhr, schrie Jesus mit lauter Stimme: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war genau der Augenblick, wo ihm alle Sünden auferlegt wurden. Gott, der Vater, sich von ihm abwendete und Jesus erneut laut schrie und verschied. Der Zorn Gottes traf ihn in aller Härte. Im tiefsten Seelen- und Körperschmerz. Kein Mensch ist jemals so absolut von Gott verlassen wie Jesus Christus am Kreuz. Kein Märtyrer muss und kann das erleiden, was der Herr durchlitt: die Trennung von Gott. Keine Menschenverachtung, keine Geißelung, auch nicht die grausame Kreuzigung veranlassten ihn zu lauter Klage. So sagt es uns Jesaja 53. Nur die Trennung von seinem geliebten Vater, das war ihm unerträglich und verursachte diese herzzerreißenden Schreie. Und in dieser tiefsten Tiefe sagt der Herr dann: es ist vollbracht. Damit war das Erlösungswerk abgeschlossen. Johannes 19, Vers 30 beschreibt das so: als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist in die Hände seines Vaters. Er wurde im völligen Gehorsam von Gott, dem Vater, verlassen. Das wird keinem Menschen je widerfahren. Wenn wir im Gehorsam leiden, ist Gott uns immer näher als sonst. Und deshalb sagt Petrus im vierten Kapitel, im 14. Vers, wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr. Denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Der Herr hat in seinem Leiden und Sterben nicht nur unsere Sünden getragen und gesühnt, sondern wir sind durch seinen Tod auch den Sünden abgestorben, damit wir der Gerechtigkeit leben. Sein Tod war auch unser Tod. Und so wie er in der Sünde gestorben ist und als auferstandener Gott lebt, so sind auch wir mit ihm auferweckt, um in der Neuheit des Lebens zu wandeln. Die Macht der Sünde ist gebrochen. Seine Gerechtigkeit kann uns jetzt regieren. Sein Heiliger Geist befähigt uns dazu, denn wir sind heil geworden. Dem Heilwerden in der Hinwendung zu Gott folgt immer auch das Heiligwerden. Heilwerden und Heiligwerden gehört zusammen. Wenn wir es doch glaubten und auch täten, würden wir uns willig seinem Willen auch fügen. Es ist eine biblische und durch vielfache Erfahrung bestätigte Wahrheit. Nur wenn Menschen von den Sünden losgeworden sind, sind sie frei in ihrem Verhältnis zu Gott, in ihrem Gewissen und in ihrem Verhältnis zum Nächsten. Nur dann können sie auch für die Gerechtigkeit leben. Die Gerechtigkeit ist immer die Gerechtigkeit Gottes. Seine Wesensart und der fundamentale Gegensatz zu den menschlichen Sünden. Man kann nur entweder auf dem einen oder in dem anderen leben. Wie Sünde das Grundprinzip der gefallenen, von Gott gelösten Welt ist, so ist die Gerechtigkeit das Grundprinzip Gottes. Und weil das so ist, kann Gott bei seinem eigenen Volk Sünde und Ungerechtigkeit nicht ertragen. Für die Gerechtigkeit leben heißt auch gerecht leben, heißt sein Wort beachten und tun, in der Ehe, in der Familie, in der Gemeinde, in der Nachbarschaft, bei jeder Arbeit, im Umgang mit allen, im Umgang mit Geld, Gesundheit, Freizeit und so weiter. In allem, was unser materielles und geistiges Leben ausmacht, die Gerechtigkeit Gottes ausleben. Und dann im Vers 25 der Schluss, denn ihr gingt in der Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Ohne Gott und Christus, das bedeutet Irre, Irrtum, Dunkelheit, Verzweiflung. Wir brauchen nur in die Nachrichten sehen, was sie uns melden: Kriege, Chaos, Gewalt, Missbrauch, Mord und so weiter. Das ist das Grundwesen des von Gott gelösten Menschen. Auf sich selbst gestellt ist er ohnmächtig und einsam den Verderbensmächten preisgegeben. Ohne Jesus hat man hoffnungslos das schreckliche Verderben durch Sünde, Tod und Gericht vor sich. Aber dem Herrn sei Lobpreis und Dank. Das alles ist in Christus überwunden und bedroht die Erretteten nicht mehr. Wer Jesus gehört, der hat nicht nur den mächtigsten Beschützer, sondern auch den achtsamsten Hirten und den liebevollsten Herrn und Heiland. Er macht uns heil und gesund. Er gibt Frieden und Freude. Er gibt Trost und Hilfe. Nichts kann uns von ihm trennen. Nur eigener Ungehorsam und Unglaube. Das aber wollen wir alles ablegen. Er hat alle Voraussetzungen dazu geschaffen. Sein Blut macht uns rein und frei. Seine Treue und Hilfe garantiert uns, das Ziel zu erreichen. Und in seinem Herrlichkeitserbe erleben auch wir unsere Vollendung. Amen.